Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie schön ist dieser Text. Er begleitet mich schon ein paar Wochen, auch Monate schon. Ein bewegender Text, so ist Gott. Aber dieser Text ist nicht normal. Das, was hier steht, ist nicht normal. Wir kennen ihn vielleicht, ich kenne diesen Text schon lange, schon als Kind hatte ich diesen Text gekannt, den hat man immer mal wieder vorgelesen oder so. Aber er ist nicht normal. Er ist wunderbar und genial, aber er passt überhaupt nicht in unsere Welt hinein. Er passt nicht zu mir. Warum? Ein paar Beispiele. Ich habe letzte Woche Leichtathletik-WM gesehen, zuerst die Männer, dann die Frauen. Das war spannend, fasziniert mich immer wieder, was die können. So Leichtathletik und auch Gymnastik am Reck, an der Bahre, auf dem Boden. Einfach erstaunlich. Und ja, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Zum Beispiel Bodenturnen. Da sind die so gestanden und dann haben sie einen gestreckten Salto gemacht. Und dann noch gedreht in der Luft und sind wieder so gelandet, wie nichts wäre. Also, wahnsinnig. Und der Kommentator hat dann Dinge gesagt, die ich gar nicht gesehen habe. Ah, der hat da die Linie übertreten, ein paar Zentimeter zu weit nach rechts. Oder der hat die Hand falsch gehabt und dann ist halt ein bisschen, ist nicht ganz gerade auf dem Reck gewesen. Oder solche Dinge, die mir überhaupt nicht aufgefallen sind. Aber so ist es. So ist es in unserer Welt. Nur die Besten zählen. Nur das Beste bekommt Punkte und dann kommt man weiter. Wenn man ein bisschen einen Fehler macht, gibt es sofort Abzüge, ist knallhart. Und die haben lange Jahre darauf geübt, dass sie da mitmachen können an der Weltmeisterschaft. Die haben trainiert aufs Härteste, haben alles gegeben und dann eine Millimetersekunde, ein paar Zentimeter und alles futsch. Knallhart. Oder ein anderes Beispiel, ein bisschen persönlicher. Im Geschäft muss ich manchmal beobachten und zuhören, und das ist ein ganz normaler Alltag, man klatscht übereinander. Weißt du, der andere hat im Fall das und das gemacht und hat das vergessen und dann hat er das. Und manchmal ich versuche da nicht mitzumachen. Aber manchmal denke ich, ich sage es einfach nicht, aber ich denke genau gleich. Und der andere hat gar keine Chance, sich zu verteidigen, weil er nicht da ist. Man klatscht über Leute, die nicht da sind. Das ist nicht barmherzig, das ist gnadenlos. Oder wie suche ich mir Beziehungen aus? Mit welchen Leuten spreche ich? Also wenn der mich nicht mehr grüßt und nicht mehr so freundlich ist, dann bin ich auch nicht mehr freundlich, dann ignoriere ich ihn auch. Der kann mir mal. Unter diesen und diesen Bedingungen, und die sind in meinem Kopf, will ich mit dir zu tun haben und rede ich mit dir. Und sonst lass es bleiben. Unsere Haltung ist oft unerbittlich. Wir lassen den anderen oft keine Chance. Oder kennt ihr das auch? Du nimmst dir selbst etwas vor. Du willst etwas besser machen. Zum Beispiel im Verhältnis zu deiner Frau oder zu einem Nachbarn. Du gibst dir Mühe. Oder eben da vorne. Du sagst dir, ich will perfekt Gitarre spielen heute Morgen. Es soll schön klingen. Die Leute sollen mitkommen und es soll gut werden. Und dann machst du einen Fehler und dann klagst du dich selbst an. Schon wieder. Es ist immer dasselbe. Ich bin so unfähig. Hast du gewusst, dass du 4000 Selbstgespräche führst am Tag? Innerlich. Das kann ganz kurze Sätze sein. 4000 Selbstgespräche im Schnitt. Und hast du gewusst, dass 70% dieser Selbstgespräche negativ sind? Du sagst dir, schon wieder. Ach, ich genüge nicht. Oh, wenn ich es doch nur besser gemacht hätte oder besser machen würde nächstes Mal. Negativ, negativ. Du bist mit dir selbst unbarmherzig. Das gibt's auch. Also, das, was wir vorher gelesen haben, das Erbarmen, die Gnade, die Barmherzigkeit, das sind eigentlich Fremdwörter in unserer Welt. Es passt nicht. Aber so ist Gott. Gott ist so. Der ewige, heilige Gott ist so. Das Gegenteil von Erbarmen und Gnade, was ist das? Das ist Richten. Das ist Urteilen. Das ist sich umdrehen, sich abwenden. Innerlich kann das passieren, man kann es auch äußerlich, man kann davonlaufen. Im Stich lassen, ablehnen, ist eine Haltungsfrage. Also, wir hadern mit uns selbst. Wir hadern mit unseren Mitmenschen. Wir hadern mit Lebenssituationen. Vielleicht sind wir nicht gesund und es will nicht bessern. Wir hadern. Und wir hadern manchmal auch mit Gott. Das ist ein normaler Mechanismus, aber das ist nicht gnädig und barmherzig. Was wir hier gelesen haben, steht im Alten Testament, Psalm 103. Und wenn wir ans Alte Testament denken, denken wir vielleicht von einem heiligen Gott, der richtet immer wieder. Aber auch im Alten Testament steht, wie Gott ist. Wie Gott auch ist. Eine andere Stelle. Ich lese sie nachher vor. Situation. Mose hat soeben erlebt, wie er vom Berg herunterkam mit den Gesetzestafeln, die er von Gott selbst bekommen hat. Und das Volk betet ein goldenes Kalb an. Ganz schlimm. Weil die Leute haben sich in dieser kurzen Zeit, in diesen wenigen Tagen von Gott abgewendet, obwohl sie erlebt haben, dass Gott sie von den Ägyptern befreit hat, obwohl sie durchs Schilfmeer hindurchgegangen sind. Sie wurden gerettet. Und jetzt gehen sie in eine andere Richtung. Und Mose begegnet Gott und will ihnen zeigen, wie sie sich verhalten sollen, was Gott ihnen zu sagen hat. Und sie kehren Gott den Rücken. Dann ruft ihn Gott nochmals. Es gibt dann eine Gerichtssituation mit diesen Menschen. Das stimmt. Und Gott ruft ihn nochmals und er bekommt neue Tafeln. Und dann sagt Mose etwas. Er ist sich sehr unsicher. Kann ich dieses Volk weiterführen? Kann ich es leiten in das verheißene Land? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Und darum muss er ganz sicher sein, dass Gott mit ihm ist. Ich möchte eine Stelle dazu lesen, wie es dann weiterging. Er wollte nämlich wissen, das war ihm so wichtig, wie bist du eigentlich Gott? Zeig du mir, wie du bist. Jetzt muss ich die Stelle finden. Exodus 33, Vers 20. Zeig du mir, wie du bist, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich will wissen, wie du eins zu eins bist. Ich habe deine Stimme gehört, aber ich will dich sehen. Und Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. So heilig ist Gott. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Weil Gott so heilig ist, dass man sterben muss. Und dann geht der Mose und erlebt es. Ein paar Verse weiter. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und Mose trat selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und jetzt kommt etwas. Wenn ich in einer Vorstellungsrunde bin, dann sage ich zuerst, was mir am wichtigsten ist. Wer bin ich? Die ersten Sätze sind immer die wichtigsten. Das, was mir am wichtigsten ist. Wie stellt sich Gott dem Mose vor? Was ist ihm das Wichtigste? Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Gott verschließt nicht die Augen vor der Ungerechtigkeit, aber seine Visitenkarte ist zuerst Gnade und Barmherzigkeit und Treue und Geduld. Zuerst. Und das erstaunt mich immer wieder. Weil Gott heilig ist. Mit heilig verbinden wir oft Zorn, Gerechtigkeit, Strafe. Aber Gott, bei Gott geht das anders. Bei Gott ist Heiligkeit und Barmherzigkeit und Gnade, das gehört auch zusammen. Und das erstaunt mich. Es erstaunt mich, weil dieser Gott so an uns interessiert ist. Gnade und Erbarmen, das heißt ja, Gott will nicht für sich alleine heilig sein. Er will nicht alleine für sich in einer schönen, wunderbaren Sphäre sein. Und alles andere ist ihm eigentlich egal, weil er sich selbst genügt. Könnte ja sein. Nein, es drückt aus, Gott will Beziehung zu mir, schwachem Menschen, zu mir komischem Kauz, der ständig Fehler macht. Gott will Beziehung zu mir. So ist Gott. Und dann kommt er tausende von Jahren später und zeigt sich als Mensch in Jesus. Und von Jesus heißt es, er ist das Ebenbild. Er ist wie, wenn wir ihn sehen, ist er wie ein Spiegel. Wir sehen Gott, wir sehen den Vater, wie er ist. Ich möchte ein kleines Beispiel geben, das mich in meiner, ich hatte eine Auszeit von mich genommen, 3 Tage in einer Alphütte wieder dieses Jahr, wie ich das jedes Jahr tue. Und da hat mich dieser Vers berührt. Und getroffen. Lukas 15. Lukas 15? Ist euch das ein Begriff? Verlorener Sohn, verlorener Groschen, verlorenes Schaf. Aber der erste Satz hat nichts mit diesen Gleichnissen zu tun. Also vorerst. Da heißt es, es nahten sich zu Jesus alle möglichen, sicher nicht alle, aber da steht mal alle möglichen Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Im Griechischen steht da, das war ständig so. Also es nahten sich, das heißt, war normal. Die kamen immer wieder zu ihm. Er hatte immer wieder einen Trauben von Menschen rundherum und die meisten waren Zöllner und Sünder. Ich habe mich gefragt, was hat diese Menschen so angezogen an Jesus? Was war denn das Besondere? Waren es seine Reden, die er hielt, seine Predigten, die er auf der Straße hielt? Spannende Geschichten über Gott hat er zu erzählen. Und alle waren fasziniert. Es heißt ja, sie wollten ihn hören. War es das? War es seine Begabung zum Helfen, dass er immer gemerkt hat, was den Leuten fehlt und ihnen dann geholfen hat, gute Ratschläge gegeben hat? War es sein netter Umgang mit den Leuten? Was hat sie angezogen? War es seine Ausstrahlung, seine Aura? Sie kamen magnetisch zu ihm, immer wieder, diese Massen von Leuten. Was hat er denn gemacht? Was hat er anders gemacht als andere? Jesus hat gar nicht viel gemacht. Etwas, was wir alle täglich auch tun. Er hat mit ihnen gegessen. Zusammen essen machen wir alle. Ich esse selten allein. Dieses Wochenende war ich allein zu Hause, da habe ich alleine gegessen. Ein bisschen komisches Gefühl, wenn man sonst immer mit der Familie isst. Zusammen essen ist etwas Schönes, ist etwas Alltägliches. Das hat Jesus gemacht. Und das hat die Pharisäer und Schriftgelehrten gestört. Sie haben gesagt, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und er isst sogar mit ihnen. Das geht gar nicht. Das Thema von Jesus war Essen. Spannend. Warum war das etwas Spezielles? Weil das spezielle Leute waren. Wer waren denn die Zöllner? Zöllner bei uns, wir haben ja gar keine Zöllner mehr, wir wissen gar nicht mehr, was es ist. Aber Zöllner damals war etwas ganz anderes, als wir Zöllner kennen. Die Juden, das waren Juden, also sie gehörten eigentlich zu Gottes Volk, aber sie hatten einen Pachtvertrag mit den Römern geschlossen. Die Römer hatten sie angestellt, und sie hatten einen Pachtvertrag. Also sie mussten für die Römer Zölle eintreiben. Wenn die Leute durch das Stadttor kamen nach Jerusalem, konnten sie einen Zoll verlangen für die Waren, die sie da transportierten. Sagen wir, sie mussten 60.000 Franken pro Jahr den Römern als Abgabe an den römischen Staat bezahlen. Das ist ein sehr hoher Betrag, darum mussten sie auch ständig dranbleiben, jeden Tag. Und dann hatten sie noch nicht gegessen. Dann hatten sie noch nicht ihre Familie ernährt. Dann haben sie noch nichts gehabt für ihre Freizeit. Sie konnten noch nicht leben damit. Das heißt, sie mussten noch mehr verlangen. Sie mussten noch mehr Steuern eintreiben. Und da fielen ihnen ganz geschickte Sachen ein. Sie verlangten einfach für die kleinsten Sachen verlangten sie etwas. Und darum waren sie bei den Leuten unbeliebt. Aber besonders, weil sie mit den Römern, das waren ja Heiden, mit der Besatzungsmacht kooperiert haben, zusammengearbeitet haben. Also diese Leute wurden durch Abzockerei reich. Und sie kannten keine Regeln. Und die Sünder? Da steht ja Zöllner und Sünder. Sünder ist so ein Sammelbegriff für alle Juden, die irgendwie mit dem Gesetz, jedenfalls mit dem Gesetz der Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja ein engeres Gesetz haben, die das Gesetz genau ausgelegt haben, die haben sich nicht daran gehalten, bei gewissen Sachen. Die hatten einen Lebensstil, ja, wenn sie zusammengearbeitet haben, Geschäfte gemacht haben mit den Römern zum Beispiel, aber auch Außenseiter, auch Huren, das waren Sünder. Und da war eigentlich bei den Zöllnern und Sündern, war in den Augen der Pharisäer Wiedergutmachung gar nicht möglich. Wenn man Opfer brachte, dann war die Bedingung, dass man Reue empfand und dass man nicht mehr so weiterlebte. Und dass man das wiedergutmachen kann. Aber für die Pharisäer und Schriftgelehrten war das nicht mehr möglich. Die wissen ja nicht einmal und können es ja nicht mal einmal benennen, wenn sie betrogen haben. Also gibt es keine Vergebung für diese Sünder. Sie sind verloren. Und jetzt kommt dieser Jesus und setzt sich mit diesen Leuten zusammen und isst mit ihnen. Er feiert mit ihnen. Und was hieß das für die Juden? Wenn man jemanden einlädt, dann ist man auf Augenhöhe. Dann ist man einverstanden, wie der andere denkt. Dann teilen wir unseren Glauben. Dann sind wir auf gleicher Höhe. Dann sind wir Partner. Wir teilen unsere Religion, unsere Art zu leben. Wir sind mit dem anderen einverstanden. Wir machen uns ein Stück weit eins, indem wir zusammen essen. Und das macht Jesus mit diesen Sündern und Zöllnern. Man kann sagen, das ist ein bisschen unbedacht. Das ist nicht gerade weise. Da setzt er sich voll ins Fettnäpfchen. Da provoziert er seine Gegner. Oder war es seine Absicht? War es einfach seine Haltung? Was war es? Und dann erklärt er es mit diesen drei Gleichnissen, warum er das tut. Er tut das ganz bewusst, weil er das Wesen seines Vaters widerspiegeln will. Verlorenes Schaf, verlorene Münze, verlorene Söhne. Gott ist auf der intensiven Suche, voller Hoffnung, sucht er seine Menschen, voller Geduld, bis er sie findet. Und dann macht er ein großes Festessen, eine Party, da geht die Post ab, weil er diese Freunde wieder gefunden hat. Er hat Freude an der Gemeinschaft mit den Menschen, die er so sehr liebt. Und jetzt wissen wir, warum diese Zöllner und Sünder sich zu Jesus gewandt haben und nicht zu den Pharisäern. Weil sie gespürt haben, der hat ein offenes Herz. Der nimmt uns an, wie wir sind, auch wenn er gar nicht so viel sagt. Ich bin fast überzeugt, er hat ihnen keine Predigten gehalten. Er war einfach mit ihnen zusammen. So stellt uns Jesus Gott vor. Voller Barmherzigkeit und Gnade. Ohne falsche Zurückhaltung. Das war das Wort, das mich irgendwie getroffen hat. Ich habe dann gemerkt, ich habe sehr viel Zurückhaltung. Und das ist auch eine Haltung gegenüber gewissen Menschengruppen und gegen gewisse Menschen. Auch in meinem Betrieb, ich habe gewisse Vorbehalte. Und das ist nicht barmherzig. Ich lasse ihnen keine Chance. Kommen wir noch einmal zurück zu Psalm 103. Einen Satz. Warum habe ich diesen Psalm gewählt? Warum ist er mir so wichtig geworden? Wegen diesem einen Satz. Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Jedes Kind weiß, wer eine Krone anhat, ist ein König. Obwohl das Kind noch nie einen König gesehen hat. Ich habe auch noch nie einen König live gesehen. Wo gibt es schon noch Könige? Aber wir alle wissen, wer eine Krone trägt, ist ein König. Und wer ein König ist, der kann sagen, was er will, und die Leute müssen es tun. Der hat Würde und Autorität. Der hat Macht. Der hat Bedeutung. Und wenn jemand gekrönt wird, ist das ein Riesenzeremoniell. Das wollen wir uns kurz anschauen. Die Krönung von Elisabeth, Queen Elisabeth II. Schauen wir kurz hinein. Es ist praktisch ohne Ton, nur ganz wenig Ton. Den wollen wir aber hören. Gut, dann stecke ich nochmal aus und wieder rein. So, jetzt schauen. Ja. Sehr gut. Okay.
Receive this imperial robe. The Lord your God endue you with knowledge and wisdom, with majesty and with power from on high. The Lord clothe you with the robe of righteousness and with the garment of salvation.
And receives the all, the world under Christ's dominion, and a ring of sapphire and ruby.
Receive this orb set under the cross, and remember that the whole world is subject to the power and empire of Christ our Redeemer. Receive the royal scepter, the ensign of kingly power and justice. Receive the rod of equity and mercy. Be so merciful that you be not too remiss, so execute justice that you forget not mercy. Punish the wicked, protect and cherish the just. God crown you with a crown of glory and righteousness, that having a right faith and manifold fruits of good works, you may obtain the crown of an everlasting kingdom by the gift of him whose kingdom endureth forever.
Amen. Stell dir vor, du sitzt auf diesem Thron und Gott setzt dir die Krone auf. Und womit bist du gekrönt? Mit Gnade und Barmherzigkeit. Das sagt David, und David weiß genau, wovon er spricht. Er weiß, er ist König, aber er hat das nicht verdient. Er war Hirtenjunge, ein Unbedeutender, der Jüngste in der Familie. Man hat ihn übergangen. Mein Vater hat ihn vergessen vorzustellen, als es darum ging, wer der Gesalbte werden soll. Einfach übergangen. Er war unwichtig. Aber Gott hat ihn berufen. Und Gott ist zu ihm gestanden, auch wenn er Fehler gemacht hat. Und er hat vieles verbockt. Er hat Morde gemacht. Er hat Ehebruch gemacht. Aber Gott hat ihm vergeben, weil er wieder zu ihm kam. Weil er wieder gesagt hat, Gott, ich kann es nicht. Ich bin verloren. Ich brauche dich. Ich muss das immer wieder zu Gott sagen. Ich brauche dich. Ich schaffe das nicht. In vielen Momenten in meinem Leben und in letzter Zeit ganz häufig. Ich schaffe es nicht. Ich bin zu schwach. Ich bin zu müde. Ich schaffe so vieles einfach nicht. Ich brauche dein Erbarmen, Gott. Und Gott sagt, ich kröne dich damit. Was heißt das? Das heißt, das höchste Ziel, das höchste der Gefühle in meinem Leben, der höchste Titel, die höchste Ehrung ist nicht, irgendwelche Titel zu haben. Irgendwie ein Doktor zu sein oder ein Professor oder ein Meister oder irgendetwas. Die höchste Ehrung in meinem Leben, die Würde, die mich ausmacht, ist, dass Gott sich mir zuwendet. Immer wieder, jeden Tag neu. Dass Gott sich mir zuwendet und sagt, ich bin mit dir. Ich vergebe dich. Ich nehme dich an, so wie du bist. Du musst nichts bringen und nichts leisten. Glaube mir einfach. Vertraue mir. Ich hatte einmal ein Bild, was Gnade ist. Ich möchte ganz kurz skizzieren, was Gnade und Barmherzigkeit ist zum Schluss. Ein Bild zu Gnade. Es war wieder einmal solch eine Situation, es war in meiner CVDM-Arbeit. Ich hatte mir zu viel aufgelastet und ich habe gemerkt, das schaffe ich nicht. Ich schwimme. Ich habe das Gott gesagt im Gebet, ich komme mir vor, als würde ich schwimmen. Ich schwimme in einem Haufen von Arbeit und ich genüge nicht. Ich schaffe das nicht. Und dann hat sich das Bild vom Schwimmen irgendwie erweitert. Es kam mir vor, als würde ich schwimmen in einem Ozean. Und überall, wo ich mich umguckte, waren Wellen. Und als ich mal über die Wellen schauen konnte, da war der Horizont. Da war kein Land in Sicht. Ich bin auf alle Seiten geschwommen und habe keinen Horizont gesehen. Da muss ich ja untergehen. Wie lange kann man in einem Ozean schwimmen? Irgendwann gehen die Kräfte aus. Dann schluckt man Salzwasser und dann ertrinkt man. Und dann war es mir, als hätte Jesus mir gesagt, hör auf zu schwimmen. Du brauchst nicht zu schwimmen. Du hast Boden unter den Füßen. Steh doch einfach ab. Und dann habe ich das getan. Ich habe gemerkt, da ist Boden. Ich brauche nicht zu schwimmen. Das, was so offensichtlich ist, eben, dass ich das nicht kann, dass überall Arbeit ist, das ist immer noch dasselbe. Aber ich darf einfach mich hinstellen. Und Gnade ist, das ist für mich das Bild. Gnade ist für mich der Boden geworden, wo ich immer wieder einfach draufstehen kann. Auch wenn mir alles zu viel wird und auch wenn ich mir selbst nicht genüge oder anderen nicht genüge. Ich darf stehen. Und Barmherzigkeit? Barmherzigkeit hat im Griechischen etwas mit den Eingeweiden zu tun. Ja, das ist so ein Gefühl, es dreht mir den Magen um, sagen wir. Das ist Barmherzigkeit. Wenn Gott jemanden ansieht, dann dreht es ihm den Magen um. Dann geht es ihm an die Eingeweide. Es bewegt ihn so sehr, es geht ihm so zu Herzen, ans Innerste. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn steht dieses Wort. Der Vater rennt dem Sohn entgegen, er sieht ihn schon von Weitem, das heißt, er hat Ausschau gehalten nach ihm, die ganze Zeit. Und dann hat er ihn endlich gesehen, das Pünktchen, das immer näher kam. Ja, das ist er. Ich muss ihm entgegenrennen. Und dann steht dieses Wort. dass er innerlich so bewegt war, dass er ihm um den Hals gefallen ist und geküsst hat. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, steht da. Und das ist kein Auge, Barmherzigkeit ist kein Auge zudrücken vor der Wirklichkeit. Gott muss nicht beide Augen zudrücken, um uns zu umarmen. Er sieht uns, wie wir sind. Sogar tiefer, als wir selbst sehen. In unsere Abgründe hinein. Aber er liebt uns trotzdem. Und der Sohn konnte gar nicht fertig sprechen. Er konnte gerade noch sagen, Vater, ich bin unwürdig. Aber der Vater hat das schon gewusst, sonst wäre er nicht zurückgekommen, der Sohn. Er hat ihn gar nicht lange reden hören. Und ich bin überzeugt, er hat nicht die ganze Geschichte aufgearbeitet mit ihm. Was hast du alles gemacht in dieser Zeit, als du weg warst? Nein, er hat ihn zu einem Fest eingeladen. Er hat ihm den Ring an seinen Finger gesteckt. Er hat ihm ein neues Kleid gegeben, seinen Mantel. Sandalen an die Füße. Er hat ihn wieder eingesetzt als Sohn. Was er sich nicht träumen lassen hätte können, der Sohn. Also Barmherzigkeit ist die bewusste Zuwendung, trotz unseren Fehlern und unserem Versagen und unserer Schuld. Was heißt das für uns? Gott gibt dir immer wieder zum Glück und gibt mir immer wieder eine zweite und eine dritte Chance zum Glück. So gütig, so barmherzig ist Gott. Das heißt auch, wenn wieder diese Gefühle kommen, ich genüge nicht oder es ist wieder etwas schief gelaufen, das stimmt ja auch oft. Oder wenn ich meine Selbstgespräche führe und plötzlich realisiere, das stimmt irgendwas nicht. Ich muss denen nicht glauben. Kommt mir in den Sinn, du hast eine Krone auf. Du bist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Du musst dich nicht selbst anklagen. Und wenn die anderen dich anklagen, musst du nicht auf sie hören. Du musst nicht einmal darauf hören, was der Teufel dir sagt. Römer 8. Du musst auf das schauen, was Gott zu dir sagt. Du hast eine Krone auf. Glaube mir. Weil es Gott sagt. Gott bleibt dir zugewandt. Und du darfst einfach zu ihm kommen mit allem, was dich bewegt und belastet. Und er hört dir zu. Und er nimmt dich ernst. Und er liebt dich. Und zum Schluss noch etwas. Es geht ja nicht nur darum, dass ich Barmherzigkeit erfahre, sondern dass ich lerne, barmherzig zu leben. Wie Jesus zu leben, barmherzig mit den Sündern umzugehen, die um mich herum sind. Und manchmal sind unsere Sünder auch ganz in der Nähe, vielleicht ist es sogar meine Frau. Ich muss lernen, sie anzunehmen, wie sie ist, mich ihr zuzuwenden, um mich nicht dauernd zu nerven über gewisse Kleinigkeiten. Es ist nicht nötig, auch sie hat eine Krone an. Gott ist auch barmherzig mit ihr. Gott sagt, interessant zum Schluss, in der Bergpredigt, im Matthäus-Evangelium steht, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und vorher ist von Barmherzigkeit die Rede, von Feinde lieben, dass Gott es regnen lässt über Böse und Gute. Und dann in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium steht anstatt, ihr sollt vollkommen sein, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vollkommenheit heißt nicht perfekt sein. Es heißt, das Wesen von Gott zu lernen, barmherziger zu werden. Amen. Wir hören